HR3. Bärbel Schäfer live.
Countdown zur US-Wahl in 48 Stunden wird gewählt. Die Supermacht steht vor der Entscheidung. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Klaus Scherer. Der hat lange als ARD-Korrespondent in Washington gelebt, das Land bereist. Ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben. Wahnsinn Amerika, Innenansichten einer Weltmacht. Und ich begrüße ihn jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Scherer.
Guten Morgen.
Ja, der Countdown läuft. Es sind noch 2 Tage, dann wählen die Amerikaner den wichtigsten Mann der Welt. Was waren denn die wichtigsten 3 Wahlkampfthemen?
Nun könnte man sagen Wirtschaft, Wirtschaft und Wirtschaft. Das kommt auch ziemlich hin, denn mit großem Abstand ist das Hauptthema. Alles weitere, Außenpolitik, die Kriege werden zwar anstandshalber erwähnt, aber doch immer wieder mit eher aus innenpolitischen Gründen. Also wenn Mitt Romney zum Beispiel härtere Töne anschlägt, ohne dass er praktisch was anders machen würde, dann ist es eher Richtung Seele der Republikaner und der verunsicherten Wähler gemünzt, dass die sich eben stärker fühlen, auch wenn sie kriegsmüde sind.
Nun ist ja Wirtschaft, Finanzpolitik, Arbeitslosigkeit wäre ja bei uns in Deutschland auch ein Thema. Amerika ist eine Weltmacht. Obama hatte jetzt in seiner ersten Periode sozusagen die Chance, Amerika zu verändern. Sind die Amerikaner enttäuscht oder wie ist ihr Gefühl? Bekommt er noch die berühmte 2. Chance?
Ich glaube ja, aber ich glaube auch, dass es knapp wird. Sie sind natürlich enttäuscht, da sind sich alle einig, mit Blick auf die Krise und dass sie noch nicht überwunden ist, dass sie sich so lange hinzieht. Und das erklärt auch, warum Wirtschaft und Jobs einfach das wichtigste Thema sind. Viele sind einfach davon betroffen. Sie haben Reallohnverlust, sind von Arbeitslosigkeit betroffen, sie haben oft den Wert ihrer Häuser verloren und wissen nicht, wie lange das noch anhält. So, und vor dem Hintergrund wird dann möglicherweise ein bisschen aus dem Bauch und ein bisschen aus dem Geldbeutel rausgewählt. Mhm. Und viele sagen, okay, das war schwer und Obama hat auch viel erreicht. Möglicherweise dauert es länger. So schlecht ist es nur auch nicht und so schlecht ist auch seine Bilanz nicht. Umgekehrt, man hätte ja erwarten können, dass Romney als Geschäftsmann und so eine Art Superamerikaner da wirklich ins Weiße Haus durchspaziert. Das kann er nicht. Denn
das war auch nicht
ihm
der Fall.
Nimmt man auch nicht so richtig ab, dass er das kann. Er sagt ja nur, dass er es kann, aber er sagt nicht wie.
Also wenn man als Deutscher sich diesen amerikanischen Wahlkampf anschaut, dann ist das ja eine große Show. Es wirkt so, als wird Politik richtig inszeniert. Ist Show dann wichtiger in Amerika bei einem Wahlkampf als politische Inhalte?
Ja, die Gefahr ist zumindest da. Ich habe mir das ja auch angeguckt auf den Parteitagen damals schon und man hat mich gewarnt, dass das ein großer Zirkus ist, aber auch Mut gemacht, guckt dir das an. Und in der Tat so, wenn der Inhalt da ist und Sie hören eine gute Rede oder mehrere, die ein Konzept haben, die eine Geschichte erzählen, wo Sie Inhalte auch finden, dann nehmen Sie Ihnen auch die Luftballons und die Fähnchen nicht so übel. Sie haben einfach Gänsehaut beim Zuhören und denken, ja, da ist was dran. Wenn Sie den Inhalt nicht haben, sondern sie haben nur Klamauk und Phrasen und Ideologie, dann kippt das. Und meine Sorge ist, so viel Widersprüche, wie wir tatsächlich bei Mitt Romney jetzt in den Vorwahlen und im Schluss der Wahlen gehört haben, zu fast jedem Kernthema, wo meine Sorge ist, wenn das durchgeht, dann ist morgen alles möglich, dann braucht man keine Inhalte mehr, sondern nur noch Parolen.
Aber wenn wir uns in Deutschland die politische Parteienlandschaft anschauen und die politischen Inhalte, allein in diesem Bundestag sitzen 5 Parteien, okay, 6 mit der CSU, 6 genau. In Amerika haben wir es immer wieder mit den Demokraten und mit den Republikanern zu tun. Worin unterscheidet sich denn die politisch-demokratische Kultur beider Länder? Kann man das vielleicht kurz erklären?
Naja, diese Polarisierung, die wir jetzt beklagen, dass sie im Grunde keine Kompromisse mehr in Washington zustande bekommen, hat natürlich was mit den beiden Lagern zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Amerika Kompromisse braucht, mehr als Deutschland. Wenn in Deutschland eine Kanzlerin oder ein Kanzler keine Mehrheit mehr haben, dann kriegen wir einen neuen Kanzler mit einer neuen Mehrheit. In Amerika muss der Präsident gegen die Mehrheit regieren oder mit einer gegnerischen Mehrheit. Und wenn sie da Sperrminoritäten drin haben, so wie die Tea Party, die sagen, wir wollen mit dem überhaupt nichts machen, der ist toxisch für uns, den wollen wir nur weghaben, dann hat er ein Problem. Und in der Regel wird dann nach alter Gewohnheit der Präsident verantwortlich gemacht, weil er sowieso für alles verantwortlich gemacht wird. Und das ist im Moment das Problem. Dazu kommt die Medienlandschaft, die zum großen Teil durchkommerzialisiert ist, die von diesem Entertainment, von diesem täglichen Showdown lebt und statt mal den Kandidaten wirklich als vierte Macht im Staate auf den Zahn zu fühlen und zu sagen, wo sind denn die Antworten, was wollen sie denn wirklich machen, lehnen sie sich zurück als Veranstalter und haben jeden Tag diesen Showdown und dieses Hin und Her und genießen die Quoten und nebenbei verdienen viel Geld damit, denn die Milliarden, die in diesen Wahlkampf fließen, fließen natürlich in Sendezeit und Werbeanzeigen.
Denken ja viele immer, Amerika ist eine homogene Gesellschaft. Wir sagen auch oft die Amerikaner. Sie haben nun lange, Herr Scherer, die USA bereist. Sie kennen ein bisschen auch die amerikanische Seele, haben eben auch vielen Amerikanern auf den Zahn gefühlt. Wo sind denn die Unterschiede, wenn man auch immer wieder von einzelnen Bundesstaaten spricht, von Swing States, die dann vielleicht auch das Zünglein an der Waage sein werden bei dieser Wahl?
Sie haben einen großen Unterschied zwischen den Küsten, zwischen den Metropolen und vor allen Dingen dem mittleren Westen und den Südstaaten. Da sind auch welche dabei, die haben früher gesagt, wir wählen keinen Schwarzen, jetzt sagen sie, wir wählen keinen Sozialisten. Das dürfen sie sagen. Das hat ein bisschen funktioniert und ein bisschen die Atmosphäre vergiftet. Aber wir tun Amerika Unrecht, wenn wir jetzt, ich werde ja oft gefragt, sind denn die Amerikaner blöd? Merken die das nicht? Ich sage dann, Deutschland ist auch nicht frei von Blödheit. Und natürlich haben wir hier zwei Lager und wir tun den Amerikanern Unrecht, wenn wir sagen, die sind so. Es gibt mindestens das halbe Land, also die Hälfte der Bevölkerung, die sich auch die Haare rauft und sagt, wieso kriegen wir eigentlich keine Krankenversicherung hin, die jeder westliche Staat hat, der industrialisiert ist. Wieso kommen wir da nicht vom Fleck? Wieso sind wir immer in diesen Ideologiekriegen gefangen? Und wieso erkennen denn hier die andere Hälfte des Landes diesen Präsidenten nicht schlichtweg mal einer an, der damals die Wahl gewonnen hat und der einigermaßen erfolgreich gewesen ist, trotz allem, was wir in dieser Krise zu beklagen haben.
Okay, wer wird gewinnen? Klaus Scherer, was glauben Sie?
Ich glaube, Obama wird gewinnen. Ich habe lange gesagt, er wird sogar klar gewinnen. Das nehme ich mittlerweile zurück, aber ich hoffe, er gewinnt.
Gut, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Am Sonntagmorgen Wahnsinn Amerika, Innenansichten einer Weltmacht. Das Buch sei allen empfohlen, die wirklich Lust haben, sich ein bisschen intensiver mit Amerika zu beschäftigen. Ihnen herzlichen Dank. Sie sind Autor und haben lange in Amerika gelebt als ARD-Journalist. Herzlichen Dank und Gruß nach Hamburg. Der Countdown zur US-Wahl läuft. Die Supermacht steht vor der Entscheidung. In 48 Stunden wird in Amerika gewählt. Wir haben noch 48 Stunden Zeit, ja, uns dann das Ergebnis anzuschauen. Ich bin jetzt aber schon im Gespräch mit Ruprecht Polenz. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Guten Morgen, Herr Polenz.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, aus deutscher Sicht, wer ist denn besser für Deutschland, Obama oder Romney?
Also die Deutschen sind ja davon überzeugt, dass zu 80% sagen sie, dass Obama wäre derjenige, den sie selber wählen würden. Ich glaube, es wird für Deutschland und Europa keinen so großen Unterschied machen. Wir würden sicherlich mit beiden klarkommen. Aber es ist schon richtig, bei Obama weiß man, was man hat.
Woher kommt denn eigentlich die große Zustimmung der Deutschen für diesen Präsidenten Obama?
Nun, es war sicherlich der damalige Wahlkampf, die Veränderung nach Bush, der in Deutschland nicht sehr populär war. Dieses Yes, we can, was die Amerikaner vor 4 Jahren begeistert hat, wo man in Deutschland gefragt hat, warum haben wir nicht solche Politiker, für die auch junge Leute begeistert auf die Straße gehen. Das hat sich natürlich ein bisschen verflüchtigt. Man sieht, auch Obama hat in den USA nur mit Wasser gekocht und er hat auch schwer zu kämpfen mit der Weltwirtschafts- und Finanzkrise. Amerika ist hoch verschuldet, die Infrastruktur liegt da nieder, aber trotzdem, er gilt nach wie vor als ein Sympathieträger.
Aber Romney ist konservativ, auch die CDU, der Partei, der Sie angehören, die Sie vertreten, ist eher konservativ. Müssten Sie sich nicht eigentlich mit Romney als Gewinner wünschen?
Nun, man ist gut beraten, wenn man sich aus einem Wahlkampf in einem anderen Land raushält und sagt, wir werden mit jedem, der gewinnt, gut zusammenarbeiten. Das ist auch meine feste Überzeugung. Richtig ist sicherlich, dass die Republikaner in bestimmten Fragen, etwa der Außenwirtschaft, mehr für Freihandel, mehr für offene Märkte stehen, als das die Demokraten grundsätzlich tun. Aber man darf nicht übersehen, die Republikaner haben durch den Einfluss der Tea Party doch einen ziemlichen Rechtsruck gemacht, sodass auch die Unterschiede etwa zwischen den christdemokratischen, konservativen Parteien in Europa und den Republikanern an der einen oder anderen Ecke ganz schön groß geworden sind.
Wenn man nochmal anspricht, was es für die amerikanische Außen- und Wirtschaftspolitik bedeutet, auch für die geostrategischen Konzepte, wird da nicht Südamerika, der asiatische Raum immer wichtiger für Amerika? Verliert Europa und damit auch Deutschland Bedeutung für Amerika?
Also die Amerikaner haben unter Obama noch mal deutlich gemacht, was sie immer waren. Sie sind ja eine auch pazifische Macht, die grenzen auch an den Pazifischen Ozean und sie widmen sich Asien. Sie machen es übrigens genauso wie wir auch. Deutschland, auch Europa ist auf die asiatischen Märkte sehr stark bezogen und wir können froh sein, dass sich die Amerikaner mit ihrem ganzen Machtgewicht auch diesem Raum zuwenden, denn dort gibt es Rüstungswettläufe, dort gibt es viele ungeklärte Fragen, Spannungen zwischen den Ländern, es gibt kaum vertrauensbildende Strukturen, wie wir sie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Und da sind die Amerikaner als Ordnungsmacht dringend gebraucht. Das ist auch in unserem Interesse.
Also, und was bedeutet es dann für deutschen Interessen, wenn Amerika also nicht mehr der wichtigste Verbündete zu sein scheint?
Nun, wir müssen nicht sozusagen wie ein erwachsen gewordenes Kind traurig sein, dass nun die Eltern nicht immer aufpassen, dass wir auch nicht bei Rot über die Ampel laufen. Das ist längst passé. Wir sind ein souveränes Land. Europa ist wirtschaftlich genauso stark wie die USA. Beide stehen für ein Viertel des Weltbruttosozialprodukts. Aber es bleibt schon richtig. Uns verbindet nach wie vor sehr viel. Beispielsweise wirtschaftlich haben amerikanische Investitionen in Deutschland knapp 1 Million Arbeitsplätze geschaffen und umgekehrt gilt dasselbe.
Was sind denn die wichtigsten deutsch-amerikanischen Themen?
Nun, wirtschaftlich, denke ich, könnten wir viel gewinnen durch eine transatlantische Freihandelszone. Beide Seiten würden davon profitieren. Es wäre ein großes Konjunkturprogramm, würde der Wirtschaft sehr helfen. Wir müssen sicherlich weiterhin darüber sprechen, wie wir die NATO im 21. Jahrhundert als ein wichtiges Bündnis mit Leben erfüllen wollen. Denn es ist die militärische und sicherheitspolitische Klammer, die Europa mit den USA und die uns mit den USA verbindet. Und wir sollten auch im Hinblick auf Wissenschaftszusammenarbeit, denken Sie an die amerikanischen Spitzenhochschulen, wo auch viele Deutsche hingehen zum Studieren, das sollten wir weiter fördern.
Wie gut, wie kooperativ, wie vertrauensvoll ist denn die Zusammenarbeit zwischen Merkel und Obama in all den unterschiedlichen Fragen und Punkten, die Sie gerade angesprochen haben?
Wenn man die Herausforderung anschaut, Umgang mit einer Finanz- und Wirtschaftskrise, die ja von vielen verglichen wird mit der Weltwirtschaftskrise 1928-32, die dadurch verschlimmert wurde seinerzeit, dass jedes Land nach dem Motto gehandelt hat, rette sich, wer kann. Und diese Versuchungen sind ja nach wie vor da. Wenn man das mal als Hintergrund nimmt, dann ist doch die Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Wir haben es vermieden, dieses rette sich, wer kann und die Panik, die dadurch ausgelöst wird und die Katastrophe nur größer machen würde. Man kooperiert im Rahmen der G7, im Rahmen der G20 und die Zusammenarbeit auch persönlich zwischen Merkel und Obama ist gut. Also ich glaube, wir können da auf eine ganz gute Zeit in der transatlantischen Zusammenarbeit zurückblicken. Ich habe aber auch keine Bedenken, wenn Romney gewinnen würde, dass sich das genauso gut fortsetzen würde.
Also keine großen, vielleicht ganz kurz zum Schluss, markanten Veränderungen für die Weltpolitik, wenn Romney gewinnt?
Die letzte außenpolitische Debatte hat ja gezeigt, dass man schon sehr genau hinschauen muss, um Unterschiede zu sehen. Die Zwänge sind auch sehr groß. Romney würde sicherlich etwas stärker auch wieder einen amerikanischen, möglicherweise auch unilateralen Führungsanspruch betonen, weil er das meint, seinen Wählern und seinem Anspruch schuldig zu sein. Damit hätten wir es vielleicht wieder etwas schwieriger. Aber im Großen und Ganzen sehe ich keine dramatischen außenpolitischen Veränderungen, wenn Romney dran käme.
Herr Polenz, werden Sie die Wahlnacht live verfolgen? Ziehen Sie dann doch den Schlaf vor?
An dem Abend noch eine Reihe von Medienterminen und am Morgen früh geht es dann gleich um 6 Uhr mit der Wahlberichterstattung über die Morgenmagazine weiter. Also es wird eine aufregende Nacht und das zeigt ja auch, wie wichtig die Präsidentschaftswahl weltweit und auch für uns ist.
Also schon mal ein bisschen vorschlafen.
Ja, danke.
Ruprecht Polenz, Sie sind Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.
Danke Ihnen auch, Frau Schäfer.
Tschüss. Es läuft der Countdown zur US-Wahl. Die Supermacht steht vor der Entscheidung. Auch wir hier in Deutschland blicken nach Amerika, wenn dort am Dienstag gewählt wird und die Entscheidung dann feststeht, wer führt die Weltmacht Amerika. Ich bin jetzt im Gespräch mit dem deutschen Journalisten Tobias Mohrstedt. Der hat etwas gemacht, was glaube ich die wenigsten von uns bisher erlebt haben. Der war für 2 Wochen Mitarbeiter im Team Barack Obama und hat Wahlkampf für den vielleicht zukünftigen und jetzigen Mr. President gemacht. Guten Morgen, Herr Mohrstedt.
Guten Morgen.
Ja, zukünftiger weiß man ja noch nicht, ne, ob er das wieder schafft. Wie ist denn Ihr Gefühl? Wer wird denn gewinnen?
Ach, ich bin eigentlich da sehr, ich bin natürlich jetzt sozusagen nicht unparteiisch nach diesen zwei Wochen Indoktrination und Teambuilding. Aber ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl, dass Barack Obama wiedergewählt wird. Das zeigen ja auch die vielen, vielen Umfragen, die da jeden Tag durchgeführt werden. Und die New York Times gibt ihm ja gerade eine Wiederwahlwahrscheinlichkeit von mehr als 85%.
Okay, aber wie kommt man denn als deutscher Journalist nach Richmond, Virginia in das Wahlkampfteam von Barack Obama? Wie geht das? Das müssen Sie mir erklären.
Ich habe schon 2008 mich sehr viel mit dem Wahlkampf beschäftigt, habe da auch ein kleines Buch drüber geschrieben und habe da viele Leute kennengelernt, die in den vergangenen 4 Jahren auch innerhalb der Demokratischen Partei sozusagen aufgestiegen sind, die da jetzt wichtige Positionen haben. Da habe ich aber so ein paar Gefallen eingefordert und die haben mir dann sozusagen so einen Platz dazugewiesen im unteren Management sozusagen. In Richmond, Virginia, das ist die Hauptstadt des Bundesstaats von Virginia. Und das ist ein sehr spezieller Ort, das war die Hauptstadt der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Und da ist immer noch heute, prallen da auch sozusagen der urbane Norden, der an der Ostküste mit diesem sehr konservativen Süden der USA zusammen. Und deswegen geht es da halt um die Wurst.
Okay, also wenn wir uns den amerikanischen Wahlkampf dann anschauen oder Wahlkampfberichte und das vergleichen mit einem deutschen Wahlkampf, dann hat man schon das Gefühl, Amerika, das ist Showtime, das ist Leidenschaft, das ist Engagement, das ist aber auch perfekte Organisation und höchste Professionalität. Haben Sie das denn auch gemerkt?
Ja, das zeigen ja auch die Zahlen. Also wenn man sich anschaut, der Bundestagswahlkampf 2009, glaube ich, hat insgesamt 60 Millionen Euro gekostet. Und Schätzungen gehen uns davon aus, dass dieser Wahlkampf bis zu 6 Milliarden Dollar kostet. Also das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied an Manpower, an Ressourcen, die da reinfließen, auch an wissenschaftlichem Know-how. Deswegen kommt man dann schon ein bisschen sehr beeindruckt zurück natürlich.
Sie haben Spenden gesammelt, Sie haben Presseerklärungen geschrieben, Sie haben Telefonkonferenzen organisiert, sind, glaube ich, auch von Tür zu Tür gegangen. Was glauben Sie denn, Herr Morstedt, ist das Besondere an dem Wahlkämpfer Barack Obama?
Das Interessante eigentlich, was mich so überrascht hat, als ich da ankam, ist, dass mir die Leute gesagt haben, ach, wir versuchen eigentlich gar nicht mehr, unseren politischen Gegner oder irgendwelche Wechselwähler zu überzeugen. Es kommt nur darauf an, die eigene Basis zu mobilisieren. Und das Besondere an Barack Obama, wenn man mal sozusagen über diese doch sehr beeindruckende Rhetorik hinwegsieht und das sehr professionelle Showmanagement sozusagen, ist, dass er ja auch schon seit 4, 6 Jahren versucht, immer so eine Struktur aufzubauen, wo sich sozusagen seine Anhänger direkt engagieren können.
Also da spielt dann das Internet, soziale Netzwerke, Daten, die gesammelt und ausgewertet werden, dann auch eine große Rolle. Wie werden denn diese Informationen genutzt?
Genau, also wenn man über Internetwahlkampf spricht, dann denken wir ja immer an Facebook und wie viele Facebook-Freunde Angela Merkel hat. Es sind 200.000, ich habe nochmal nachgeguckt. Und Barack Obama hat die 31 Millionen. Aber es geht ja nicht nur darum, dass die Leute sozusagen auf einen Gefällt-mir-Button klicken, Und das war es dann, sondern man muss ja eben versuchen, die Leute in eine Struktur einzubinden, sie immer wieder direkt anzusprechen, sie auch um etwas zu bitten, um Spenden zu sammeln. Oder Obama hat zum Beispiel auch eine Software aufgebaut, wo man sich sozusagen einfach von seinem Küchentisch zu Hause einloggen kann und dann kann man sich eine Liste von Telefonnummern runterladen in, sagen wir, Virginia, und dann kann man die anrufen und sagen, hallo, ich melde mich heute für Obama, wie sieht's denn aus, wollen Sie für uns wählen, wollen Sie was spenden? Und dann kann man das dann so einpflegen in die Datenbank und kann sozusagen wirklich mitarbeiten. Und das ist, glaube ich, das Besondere an dem Wahlkampf von Obama, dass er eben diese Offenheit irgendwie herstellt.
Haben Sie denn die Offenheit auch gemerkt oder hatten Sie so einen besonderen Text, den Sie dann sagen mussten, wenn Sie jetzt bei den potenziellen Wählern an der Tür geklingelt haben? Es war jetzt gerade Halloween, da gibt es ja auch immer einen Spruch, Süßes oder Saures. Aber hatten Sie dann im September auch etwas, was Sie immer wieder benutzt haben als Formulierung vor den Wählern?
Ja, also wenn ich jetzt von der Offenheit spreche, dann heißt das natürlich nicht, dass das nicht alles total durchgeplant ist. Ja, das ist so ein gewisses kleines Paradox. Man bekommt dann schon so ein sogenanntes Voter Contact Script, wenn man, sagen wir, jetzt von Tür zu Tür geht, ein Drehbuch.
Also ein Wählerkontaktformular.
Ja, genau. also ein Drehbuch. Und im ersten Moment liest sich das ziemlich simpel. Also hallo, guten Morgen, ich bin hier für die Obama-Kampagne, haben Sie im Moment Zeit? Da hat man natürlich noch so ganze Listen irgendwie an Fakten, was hat er für den Staat getan, für die Legion, so Talking Points sozusagen. Aber in dieses Drehbuch sind auch so kleine psychologische Kniffe eingebaut, die in so langwierigen Studien getestet wurden. Also so hat man zum Beispiel herausgefunden, dass sich die Wahlbeteiligung oder die Wahlbereitschaft von einem Menschen signifikant erhöht, wenn man ihm bei der Kommunikation auch bedankt für etwas, was er schon gemacht hat. Also vielen Dank, dass Sie schon gespendet haben dieses Jahr. Vielen Dank, dass Sie diesen Event besucht haben. Und das weiß man eben nur, weil sozusagen diese Datenbanken so gut sind. Also das steht dann sozusagen da, das ist Mr. X irgendwie und der hat schon $20 gespendet und hat 2 Events besucht. Und
dann fühlt er sich schon gleich eingebunden und Teil der, in diesem Fall, ja, der Obama-Familie.
Und als Individuum gewürdigt natürlich. Mhm. Und noch effektiver ist es, wenn man die Leute an der Erde packt. Also wenn man zum Beispiel sagt, in Ihrer Gemeinde haben vergangenes Mal 85% der Menschen gewählt, wir hoffen doch sehr, dass wir auch dieses Jahr Ihrer Bürgerpflicht nachkommen.
Ich merke das schon, Herr Morstedt, Sie haben genau die richtige Formulierung dann auch drauf. Ja. Aber man merkt natürlich...
Wenn ich kurz sagen darf, dass es eben gar nicht so sehr um die politischen Argumente geht und um was tun wir jetzt, um die lokale Wirtschaft zu fördern, sondern dass eben auch da so ganz primäre Gefühle wie Stolz und Scham da eben auch eine große Rolle spielen.
Tobias Morstedt, herzlichen Dank und allen sei nochmal Ihr Artikel in der Neon empfohlen. Da haben Sie es ja auch nochmal beschrieben, diese 2 Wochen in Richmond, Virginia. Ganz kurz zum Schluss, wer wird die Wahl gewinnen?
Habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich denke, dass Obama wiedergewählt wird.
Es bleibt auch so nach unserem Gespräch. Herzlichen Dank dafür.
Ja.
Tschüss.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Der Countdown zur amerikanischen Wahl läuft. Die Supermacht steht vor der Entscheidung. Am Dienstag ist Wahltag und dieser Tag wird sicherlich auch mit Spannung verfolgt in der American Academy in Berlin, einer amerikanischen wissenschaftlichen und kulturellen Institution in der Hauptstadt. Und ich bin jetzt mit dem geschäftsführenden Direktor der American Academy in Berlin verbunden. Guten Morgen, Gary Smith.
Ja, guten Morgen aus Wannsee.
Ja, vor 4 Jahren wirkte Barack Obama ja als der Inbegriff seines eigenen Slogans Yes, we can. Heute wirkt er irgendwie ein bisschen müder und viele Amis werfen ihm ja vor, Versprechen nicht gehalten zu haben. Stimmt das Ihrer Meinung nach?
Ja, ich meine, er wirkte schon müde bei den ersten Debatte, aber er war offensichtlich überrascht von einem Gegenkandidat, der plötzlich seine Positionen übernahm und in der Mitte Wahlkampf gemacht hat. Er hat natürlich vieles nicht eingelöst, auch Demokraten sind enttäuscht und er wird die Wähler nicht mobilisieren wie vor 4 Jahren, aber es war natürlich eine ziemlich beeindruckende Latte von Krisen.
Wenn Sie sagen, er hat einiges nicht eingelöst, woran denken Sie dann? Guantanamo? Oder was würden Sie sagen, was waren 3 große Fehler und 3 große eben auch Leistungen von Obama?
Ja, ich meine, die Leistungen sind, dass er die Welt vor eine globale finanzpolitische Meltdown gerettet hat in den ersten Wochen. Gesundheitsreform ist eine große Leistung und das ist die große Gefahr bei dieser Wahl. Wenn er verliert, dann wird das abgebaut. Bei Guantanamo ist das natürlich eine Gesetzessache. Er hat alles gemacht, was gemacht wird, gesetzlich. Aber die Enttäuschung ist erstens, er hat die Klimafrage überhaupt nicht angegangen. Er hat, was die Bankengeschichte betrifft, das heißt, er hat die Regulierungsfragen ja oder nein oder er hat es nicht ernsthaft angenommen. Und wir sind natürlich immer noch in einer wirtschaftspolitischen schwierigen Position und vor allem unser Defizit, das, was wir die nächsten Generationen vererben, dieses Problem, größte aller Probleme, ist ja auch nicht angegangen.
Hier bei den Deutschen gibt es ja eine große Sympathie für Obama. Trotzdem ist es ja eben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was hat denn Mitt Romney den Bürgern, den amerikanischen Bürgern zu bieten, was Obama vielleicht nicht hat?
Na, erstens ist es immer schwer, in einer solchen wirtschaftlichen Flaute die Wähler zu überzeugen. Und wenn Obama gewinnt, dann wird es schon eine Ausnahme sein mit so hoher Arbeitslosigkeit, wobei die Wirtschaft höher geht. Romney ist ein erfolgreicher Manager. Er ist, auch wenn man ganz unterschiedliche Positionen eingenommen hat, denkt man, ein Mann der Mitte. Das Problem ist weniger Romney als seine Partei. Die Republikanische Partei gibt es nicht mehr, wie es früher gab. Das heißt, es ist nicht mehr der Partei von Vater Bush oder Reagan. Die Tea Party hat die Partei zerrissen und wie er dann, wie ein Romney regieren würde, ist ganz offen.
Also die Wahl, das muss man vielleicht nochmal sagen, von Barack Obama zum Präsidenten der amerikanischen Staaten ist ein historischer Moment gewesen, hat auch, das haben Sie auch immer nochmal wieder gesagt, diesen Glauben an den amerikanischen Traum zurückgegeben. Es scheint jetzt so, als ob der Hurricane Sandy in den letzten Tagen vor der Wahl dem Präsidenten nochmal Rückenwind gibt. Glauben Sie das, dass das einen Einfluss hat?
Ja, natürlich. Es sind ziemlich viele Bilder im Fernsehen, so etwa wie damals den Kanzler in Gummistiefel. Diese Bilder sind fast zu viel zur Zeit. Doch es hat schon seine Wirkung. Und ich meine, die Erinnerung an den ersten Wahl ist immer weiter weg. Nur man bedenkt eine Sache nicht. Auch wenn man Wähler mobilisiert jetzt in den letzten vier Wochen, in vielen Bundesstaaten könnte man sich gar nicht mehr anmelden seit dem 9. oder 8. Oktober. Das heißt, viele Wähler, die nicht mobilisiert waren und haben sich nicht registriert zu wählen, werden nicht zählen. Das heißt, wir wissen wirklich nicht, wie das ausgeht.
Für viele Amerikaner ist, glaube ich, Deutschland so weit weg, vielleicht wie ein anderer Stern. Und die politische Orientierung richtet sich ja auch ganz häufig auf andere Teile der Welt. Was bedeutet das denn für die Zukunft der deutsch-amerikanischen Beziehungen?
Ja, erstens, aber das wissen Sie, das heißt, was die Außenpolitik betrifft, die Außenpolitik der Amerika, der Vereinigten Staaten ist ziemlich bleibt gleich, ist sozusagen zuverlässig, ob das ein Obama wird oder ein Präsident Romney. Deutschland soll nicht unterschätzen, das Interesse an Deutschland ist lange nicht so groß gewesen. Das ist zum Teil, weil Deutschland langsam, wie immer, aber doch seine Rolle innerhalb Europa und dann global langsam einnimmt, immer mehr Verantwortung nimmt. Und das ist sehr wichtig aus amerikanischer Sicht. Natürlich schaut Amerika nach Asien, aber die Bündnis mit Deutschland ist sehr wichtig. Und ich muss sagen, es gibt überall Reihen auf Englisch, wo deutsche Romane, neueren aus dem letzten Jahrhundert, immer mehr übersetzt wird. Erstaunlich.
Also das ist natürlich auch wichtig, dass Sie nochmal auf diesen kulturellen Aspekt hinweisen. Gary Smith, Sie sind Geschäftsführender Direktor der American Academy in Berlin. Wo werden Sie denn den Wahlabend gucken, ganz kurz zum Schluss?
Ja, Sie werden mich irgendwie auf einem Sofa im ZDF sehen.
Okay. Also, bis dann.
Ja.
Bye.
Ich freue mich.
Tschüss.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.